herzzerreißend. Ich hoffe, ihr müsst euch nicht heute Morgen von einem halben Lebkuchenherzen trennen. Ja, aber je größer die Not ist, und ihr habt vielleicht das ein oder andere vor Augen, desto stärker wächst eigentlich in uns Sehnsucht. Gerade in Krisenzeiten, und wir haben davon ja einige, sehnen sich Menschen nach Lösungen, also nach irgendjemand, der etwas verbessert, der es gut macht, der die Dinge mal wieder in den Griff kriegt, nach einem Retter im Grunde, der die Not beendet und Frieden bringt. In diesem Sinne ist Advent immer irgendwie passend, denn Advent ist so eine Zeit der Sehnsucht. Klar, wir fiebern so ein bisschen mit den Kindern und ihrem Adventskalender, aber innerlich spüren wir das vielleicht auch. Da ist so eine Sehnsucht nach ein bisschen mehr heiler Welt, nach ein bisschen mehr Frieden, nach ein bisschen mehr Glück, nach ein bisschen mehr Hoffnung für das Jahr, was dann hoffentlich danach wieder anfängt. Und mit Weihnachten erwartet man vielleicht sogar eine kleine Atempause, ja, so einen Moment des Durchatmens. Der Stille vielleicht in der ganzen Hektik unserer Zeit. Ein paar Tage vielleicht mal Frieden, so war das ja früher, ne? Friedenszeit, Weihnachtszeit. Naja, wir stehen alle mit zwei Beinen im Leben und wissen, das ist ein schöner Traum und häufig ist er nicht real. Der Friede unterm Weihnachtsbaum artet oftmals vielerorts in familiäre Konflikte, in Stress aus, der Friede auf Erden, da wagt man schon gar nicht zu hoffen, ja, dass da in den Kriegsgebieten aufgehört wird zu schießen, also schön wär's, aber man befürchtet schon, wie es ausgehen wird, der Friede auch in unserem eigenen Leben, in unserer Seele, dieses tiefe innere Getragensein, das ist auch ein sehr unzuverlässiger Zeitgenosse, ja, den kann man nicht bei Amazon oder sonst wo bestellen. Und der kommt auch nicht einfach pünktlich, wenn man den haben will. Alle Jahre wieder. Warten, vorbereiten, hoffen. Ja, und dann, wie schnell sind die Tage rum und dann alle, ja, was war das jetzt? Womöglich Ernüchterung, vielleicht sogar Enttäuschung oder Resignation. Ja, das Leben geht halt weiter. Und der Text, um den wir uns heute Morgen mal ein bisschen kümmern, indem wir hineinschauen wollen, der passt so ein bisschen in diese Gesamtstimmungslage, in diese Gemengelage hinein. Da bringt jemand zum Ausdruck, dass er sich händeringend, herzzerreißend nach Heil, nach Frieden sehnt und sagt, das muss doch jetzt endlich mal klappen. Das muss doch mal möglich sein, dass Gott mal eingreift, dass er mal richtig zupackt und sagt, so, jetzt ist Schluss. Dass endlich wahr wird, was so lange angekündigt und versprochen ist. Es ist ein alter Text aus dem Buch Jesaja, Kapitel 63, Abvers 15. Wir lesen über die Kapitelgrenze 64 noch ein bisschen hinaus und ich lese es heute mal nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Jesaja schreibt, betet quasi, Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine ganzen großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und auch Jakob kennt uns nicht. Du, Herr, du bist unser Vater, unser Erlöser, so hast du von jeher geheißen. Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Bitte, wende dich uns wieder zu, wir sind doch immer noch deine Diener, das Volk, das dir gehört. Für kurze Zeit haben die Feinde dein heiliges Volk vertrieben und dein Heiligtum zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie das Volk des Herrn gewesen. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Komm mit Macht. So wie ein Feuer, das im Nu einen Reisighaufen verzehrt und Wasser zum Sieden bringt. Lass deine Gegner erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor dir zittern. Denn du vollbringst so furchterregende Taten, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Ja, komm doch herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten, denn noch nie ist einem so etwas zu Ohren gekommen. Seit die Erde besteht, hat noch niemand von einem Gott wie dir gehört und einen Gott gesehen, der es mit dir aufnehmen könnte. Nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. Ein sehr herzzerreißendes Plädoyer. Da ist ein Mensch des Glaubens quasi verzweifelt, aber doch nicht hoffnungslos. Jesaja legt ja seine ganze Leidenschaft in dieses Gebet. Er wendet sich mit seinen ganzen Fragen, seiner ganzen Skepsis, mit all dem, was ihn auch kopfschütteln lässt, an seinen Gott. Und mit ganzer Dringlichkeit sagt er jetzt: Komm endlich! Kümmer dich bitte mal! Greif ein! Das ist so ein Appell. Und den kann der ein oder andere von euch, von uns vielleicht auch nachempfinden. Dass man manchmal den Eindruck hat: Gott, jetzt mach dich mal auf die Socken und komm endlich. Was war damals los? Und was hat das mit uns heute zu tun? Klassische drei Gedanken heute Morgen dazu. Versprechen. Dieser Textausschnitt aus einem sehr großen Buch, das Buch Jesaja hat ja 66 Kapitel, stammt aus einer größeren zusammenhängenden Rede und aus verschiedenen Bereichen, Teilen dieses Buches. Und diese letzten Kapitel dieses Buches Jesaja sind von sehr super tollen Hoffnungsbotschaften durchzogen. Also wenn es euch mal dreckig geht, lest die. Das tut gut. Ja, das ist wirklich schön, was Jesaja uns da mitgibt. Er hat diesem entmutigten Volk Israel damals im Exil in Babylonien, sie waren ja gefangen, sie waren vertrieben, er hat ihnen Zuspruch, er hat ihnen Hoffnung, er hat ihnen Verheißungen von Gott mitgegeben. Gott will sich seiner Leute annehmen. Er will diesem Elend ein Ende setzen. Das kommt da durch jede Pore dieses Textes. Und er will ihnen die Rückkehr in das Land ihrer Vorfahren ermöglichen. Er kündigt Heilszeiten an, Friedenszeiten, vieles mehr. Und diese Texte möchte ich euch nicht vorenthalten. Und lasst sie einfach mal auf euch wirken, was der Jesaja in diesen letzten Kapiteln dort den Leuten sagt. Viele davon habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Was sagt er? Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Kapitel 54. Ein bisschen weiter heißt es: Es sollen wohl Berge weichen, Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Gott ist groß. Er sagt: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Kapitel 57, so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen, denn ich will nicht immer da hadern und nicht ewig zürnen. Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen. Ich will sie leiten und ihnen wieder Trost geben. Und denen, die Leid tragen, will ich Frucht der Lippen schaffen. So geht das die ganze Zeit in diesem Text. Texten, Kapitel 60. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir, der du Gott vertraust, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Licht ziehen, die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Sehr schön nachzuvollziehen in der Geschichte der Weisen aus dem Morgenland. Kapitel 60 nochmal, der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Glanz sein. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen, dein Mond nicht den Schein verlieren. Der Herr wird dein ewiges Licht sein und die Tage deines Leidens sollen ein Ende haben. Und einen habe ich noch für euch, nehmt ihn einfach mit. Jesaja schreibt, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. So geht das, 12, 14 Kapitel lang. Da wird es einem irgendwie warm ums Herz, oder? Da wird es kuschelig, Hücke, weihnachtlich. Also da kommt ja durch, Gott mag dich. Der ist richtig für dich, der will, dass es dir gut geht. Gott sorgt für Heil, er sorgt für Harmonie und damit zeigt Gott seinen wahren Charakter. Gott meint es gut. Nimm das mit. Mit seinem Volk Israel damals und mit dir auch heute. Und Jesaja beruft sich in dem Predigtext darauf, wenn er das so sagt, du Herr, du bist doch unser Vater. Du bist genau der Gott, von dem ich die ganze Zeit gepredigt habe. Du bist doch der Erlöser, so hast du von jeher geheißen. Und nicht nur Ehepaar Will nach 38 Missionsjahren, ich hoffe viele von euch auch, jeder, der sich mit diesem Gott ein bisschen befasst, der lernt vielleicht Stück für Stück das Staunen. Wir haben es mit einem Schöpfer zu tun, der dein Bestes will und der dafür sein Bestes gibt. Weihnachten ist die ultimative Einlösung der Versprechen Gottes. Mit diesem Kind in der Krippe ist der Retter geboren, der Problemlöser, der diese Welt befreien und erlösen wird. Weihnachten ist im Grunde sogar ein weiteres, ein finales Versprechen Gottes. Er sendet diesen Immanuel, diesen Gott mit uns. Gottes rettende, Gottes befreiende Kraft wird Mensch. Sie bekommt Gestalt, sie nimmt Gestalt an und verbindet sich mit jedem, der sich ihm im Glauben zuwendet und anvertraut. Und ich wünsche, dass du diese Versprechen Gottes, und davon gibt es ja noch viel, viel mehr, an dein Herz heranlässt, dass das nicht so an dir abperlt wie Wasser von der Ente, sondern dass das bei dir ankommt, dass dieses Kind in der Krippe dir heute etwas sagen darf. Und ich wünsche, dass du hinhörst, wenn dieses Kind Dinge sagt, sinngemäß vielleicht für dich, lasse ich alles stehen und liegen. Ich komme zu dir. Ich gehe aus dem Himmel raus und komme in diesen ganzen verrückten Planeten, um dir nahe zu sein. Und ich werde dich nie im Stich lassen. Niemals. Ich kümmere mich um dich und auch um diese Welt. Vertrau mir. Und ich werde alles dafür tun, dass du Frieden haben kannst. Frieden mit Gott, Frieden mit Menschen, Frieden in deiner Seele. Ich will mit dir gemeinsam dein Leben teilen. Versprochen ist versprochen. Ich mache dir Mut, daran zu glauben und das auszuprobieren. Ein zweiter Gedanke, Tristesse. In sehr krassem Kontrast zu diesen ganzen herzerwärmenden Verheißungen, Versprechen Gottes, erscheint diese trostlose Realität, in der sich Jesaja und seine Zeitgenossen befinden. Da sie leben also irgendwo JWD im Exil, ja, unter fremden Mächten, unterdrückt, Zwangsherrschaft, diskriminiert, was auch immer. Ihre Existenzgrundlage ist zerstört. Ja, die reden nicht mehr über Energieversorgung. Da war nichts mehr. Alles platt. Fremde Leute angesiedelt im eigenen Land, die staatliche Identität ausradiert. Den Staat Israel gab es so gar nicht mehr. Und Gottlosigkeit und Heidentum um sie herum. Aller Orten eigentlich nichts, was noch Hoffnung macht. Diesem Volk Israel ging es nach Jahrzehnten in fremder Gefangenschaft miserabel. Viele hatten die Hoffnung auf ein Ende der Krise längst aufgegeben, haben gesagt, das wird nicht mehr besser, das geht immer so weiter, das geht nur noch bergab. Andere sind zu Krisengewinnern mutiert, haben sich im neuen System auf Kosten anderer saniert, haben Reibach gemacht, ja. Und wenige, sehr wenige Einzelne haben noch an diesem althergebrachten Glauben irgendwie festgehalten, dass Gott ihnen ja vielleicht doch eines Tages nochmal gnädig ist und sie zurückkehren lässt in ihre Heimat. Zustände, die man vielleicht heute ein bisschen nachempfinden kann. Die Verhältnisse auf diesem Planeten geben nicht so richtig viel Anlass zur Hoffnung. Ich weiß nicht, wie ihr so in das Jahr 2023 guckt, was euch Mut macht. Die Erfahrung der letzten 3 Jahre hat gelehrt, es jagt irgendwie eine Krise die nächste und man kommt gar nicht richtig zum Atemholen. Nach Glaube oder Gottvertrauen, geschweige denn Gottes Furcht, hält man leider oft vergebens Ausschau. Die Schar der unverdrossen Glaubenden wird immer geringer und sie wird auch älter und irgendwie damit auch schwächer. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen, man leistet sich sehr unnütze und unnötige Debatten. Manche Christen gehen sehr unversöhnlich getrennte Wege. Tristesse. Dazu kommt die persönliche Belastung jedes Einzelnen. Und man hat so irgendwie den Eindruck, das nimmt auch von Jahr zu Jahr immer mehr zu. Ich weiß nicht, ob es das nur mir so geht, aber vielleicht kennt ihr das auch. Wir haben Termine und Stress ohne Ende, meist mehr als das, was wir überhaupt schaffen können. Und obendrein kommen dann noch so die unvorhergesehenen Dinge, ja, so Pleiten, Pech und Pannen, die dann auch noch dazwischen rasseln. Die Seele rangiert am Limit und fliegt manchmal auch aus der Kurve wegen überhöhter Lebensgeschwindigkeit. Da macht sich schon mal Tristesse breit. Gottes Versprechen, ja, das, was wir so großartig vorher gerade aufgesogen haben, die scheinen in Vergessenheit zu geraten. Man fragt sich, jo, gilt das überhaupt? Das erscheint manchmal so unwirklich, so surreal, so verrückt. Diese sichtbare Realität, das, was wir Tag für Tag erleben, was auf unseren Tickern läuft, das erdrückt irgendwie mit negativen Gefühlen jeden Funken aufgeheimter Hoffnung in uns. Das Vertrauen in Gottes Zusagen, das wird untergraben, je länger, je stärker. Jesaja hat das, finde ich, sehr passend gesagt. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wir beten doch, wir glauben doch, wir wollen ja. Wieso machst du nichts, Gott? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich scheinbar zurück? Ja, schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Magst du uns womöglich gar nicht? Gott sei Dank nur eine rhetorische Frage. Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Viele wichtige Fragen. Fragen, die uns vielleicht heute auch manchmal bewegen. Die Wirklichkeit draußen ist manchmal so grau wie der Advent. Und wir beginnen ein bisschen daran zu zweifeln, ob das jemals wieder gut wird. Ob Gott sich womöglich das doch alles anders überlegt hat. Schlimmstenfalls, dass wir ihm womöglich egal sind. Vielleicht steckst du ja gerade auch in so einer Tristesse. Und vielleicht sind diese Fragen des Jesaja auch gerade genau deine Fragen. Ich mache dir Mut, ich weiß nicht, ob ihr auch heute die letzte Woche irgendwann euren ganzen Kram vom Dachboden oder aus dem Keller geholt habt und die Wohnung dekoriert habt. Ne? Schön, adventlich, weihnachtlich, alles herrlich, Lichterketten aller Orten. wenn ihr das gemacht habt, vielleicht machst du es mit den Versprechen und den Verheißungen Gottes mal genauso. Hol sie einfach mal aus der Versenkung und häng sie auf. Pack sie eine nach der anderen aus und umgib dich damit, sichtbar oder im übertragenen Sinne. Überleg, wo du sie hinhängen möchtest, damit sie dir vor Augen sind, ja? Ob jetzt am Armaturenbrett deines Autos oder am Kühlschrank oder auf dem Klo, das ist egal. Guck, dass du sie immer wieder mal siehst, dass sie dir ein Hinweis sind auf das, was da noch kommt, ja? So wie die Weihnachtssterne ja sagen, es ist bald soweit, bald ist Weihnachten. Setze zuversichtliche Akzente in einer dunklen, einer krisengeschüttelten Umgebung und lade vielleicht auch Besucherinnen und Besucher dazu ein, das mal mitzuerleben. Nimm dir selber Lichter zur Hand, die inmitten der Dunkelheit ein Statement sind. Es wird wieder hell werden, sagt der Advent. Der Stern von Bethlehem wird aufgehen, auch über dieser Weltgeschichte wird es irgendwann Licht werden. Das Licht der Engel über den Feldern von Bethlehem hat damals gestrahlt und es wird auch in der Zukunft erstrahlen. Heute wissen wir ja, dass es Weihnachten wurde. Ja, der Jesaja wusste das ja noch nicht, der hat das ja nur ankündigen müssen, aber es ist Weihnachten geworden. Jesus kam wirklich. Entgegen aller Unkenrufe, entgegen vieler Skepsis, ungeachtet manchen Unglaubens und umso gewisser haben wir heute Grund und ja, Hoffnung, getrost zu sein, denn Gott wird seine Versprechen wahr machen. Das hat er schon immer gesagt. Das versprochene Heil wird kommen. Es hat bereits angefangen, ja, mit diesem Kind in der Krippe haben wir quasi eine Anzahlung. Und es wird passieren. Lass dich also von der Tristesse nicht kleinkriegen. Wir gucken noch auf den dritten Punkt, Erwartung. O Heiland, reiß die Himmel auf. Wir werden das alte Lied gleich mal singen. Viele kennen es vielleicht gar nicht mehr, aber es ist ein spannendes Lied, das zu diesem Text passt. Ein altkirchliches Adventslied. Und es ist aus diesem Text heraus entstanden. O Heiland, reiß die Himmel auf. Geschrieben wurde es 1622, also interessanterweise genau vor 500 Jahren, mitten im Dreißigjährigen Krieg. Geschrieben wurde das Lied, nee, das hatte ich ja gerade schon, ne? 30-jähriger Krieg ist schon eine Weile her, aber damals verlor Deutschland ein Drittel seiner Bevölkerung. Muss man sich mal vorstellen. Das war eine heftige Kiste. Das Leid der Menschen war ja unbeschreiblich, kann man sagen. Ganze Landstriche waren entvölkert. Heimatforscher wie der Edwin oder ich wissen das auch so ein bisschen aus der Historie, dass es manche Ortschaften und Wüstungen gab, die es heute gar nicht mehr gibt. Die waren einfach wegradiert, da war nichts mehr. Da waren mordende, brandschatzende Söldnerheere unterwegs. Man konnte sich seines Lebens nie sicher sein. Es gab auch damals schon Seuchen und die hilflose Gesellschaft war ihnen ausgeliefert. Es gab unzählige Opfer. Dazu kam auch noch Missgunst. Es gab Argwohn. Es gab gegenseitige Bezichtigungen. Man hat Prokrome durchgeführt, Hexenverfolgung, all den ganzen Ballast, den ihr abends dann irgendwo in den Spatensendern euch angucken könnt. 30-jähriger Krieg. Eine Epoche, in der der Liederdichter diesen Hilferuf Jesajas aufgreift und sagt, das passt in unsere Zeit, ja. O Heiland, reiß den Himmel auf, komm runter, mach was. Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass von deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Komm mit Macht, so wie ein Feuer, das im Nu einen Reisighaufen verzehrt ins Wasser zum Sieden bringt. Lass deine Gegner erfahren, wer du bist. Das lange Warten scheint die menschliche Geduld zu überfordern. Die Not und das Leiden wirken übermächtig, sodass quasi nur noch ein Gewaltakt jetzt irgendwie Rettung bringen kann. In sehr bildhafter Sprache wünscht sich der Prophet, Gott möge doch diese trennende Wand zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt, zwischen Himmel und Erde, so eine Art Wand zerreißen und seinen Fuß auf die Erde setzen, zu uns runterkommen, sichtbar werden, der Ewige ins Zeitliche. Gott soll Mensch werden, und zwar bald, sagt Jesaja, möglichst jetzt sofort. Der ein oder andere Bibelleser hat das sicher schon mal beobachtet, dass im alten Vorderen Orient die Menschen die Sitte hatten, wenn sie besonders in Trauer waren oder besonders empört, sich aufgeregt haben ohne Ende, dann haben sie was gemacht? Ja, sie haben sich die Kleider zerrissen. Als Zeichen der Bestürzung, der Fassungslosigkeit, vielleicht auch der Anteilnahme. Das Zerreißen der Oberbekleidung drückte eine innere Zerrissenheit, ein schmerzliches inneres Aufgewühltsein und eine Betroffenheit aus. Und so soll Gott, sagt Jesaja, den Himmel zerreißen. Oh, jetzt ist hier Feierabend. Okay, macht nichts. Den Rest denkt ihr euch. Das war jetzt ein Knalleffekt. Gott soll den Himmel zerreißen. Danke. Dann klicken wir uns schnell durch. Wo sind wir? Danke, da waren wir. Oder? Noch ein weiter. Nee, da. Gott soll den Himmel zerreißen. Diese heile Welt, die ihn umgibt, von innerer Bestürzung und Erregung bewegt, soll Gott Signale senden. Er soll zu uns runterkommen. Ein sehr eindrückliches Bild. Und auch das kannst du vielleicht heute ein bisschen dem Jesaja nachempfinden. Denn wer wünscht es sich nicht, dass Gott endlich mal was tut, dass er Lösungen schafft für unsere kleinen oder unsere großen Probleme? Und wem wäre das nicht willkommen, dass Gott sich für dich und für mich zerreißt und Frieden in dieser Welt stiftet? Im Wunsch, dass Gott diese Zerreißprobe macht, steckt auch ein klammheimliches Eingeständnis. Nämlich das Eingeständnis eigener Unzulänglichkeit. Du musst dich für uns zerreißen, weil wir es nicht hinkriegen, lieber Gott. Wir kriegen das nicht hin mit dem Klima. Wir kriegen das nicht hin mit dem Energiebedarf. Wir kriegen es nicht hin, Frieden zu schaffen in Kriegszeiten. Und wir kriegen es auch mit unseren Beziehungen oft nicht hin, obwohl wir ja irgendwie willig sind, ne? Und mit unserem Glauben klappt das auch nicht immer so. Und Gemeindewachstum kriegen wir auch nicht eben mal so hin. Vieles bleibt im Versuchsstadium stecken. Die Probleme wachsen uns Stück für Stück eigentlich über den Kopf. Wir fühlen uns völlig zerrissen vor lauter, was wir alles tun wollen, aber doch nicht fertig kriegen. Und darum ist die Sehnsucht so groß. Sie ist gigantisch, ja, sie ist eigentlich unermesslich, wenn Gott doch bloß jetzt endlich mal eingreift, wenn Weihnachten nicht nur ein schönes Fest wird, sondern er wirklich mal kommt und was tut. Dann gäbe es doch Hoffnung, oder? Wenn er doch bloß zupackt, damit es endlich aufwärts geht. Damals an Weihnachten wurde schon viel, viel, viel wahr von dem, was Jesaja erträumte und erhofft hat. Gott riss sich seinen Sohn vom Herzen. Jesus ist Mensch geworden und er hat das ja alles mitgemacht, was wir so Tag für Tag uns auf der Seele brennt. Ja, das heißt mal im Hebräerbrief, dass er sehr viel Mitgefühl und Verständnis für uns hat, weil er all das selber auch erlebt hat. Ablehnung, Mobbing, dass er geschlagen wurde, dass er ja, von allen möglichen Leuten, die ihn doof fanden, dass sie ihm was unterstellt haben. Was wir alles haben, das kennt Jesus alles zur Genüge. Der weiß es. Und er ließ sich dabei selber zerreißen. Er ließ sich foltern und an ein Kreuz schlagen. Und als er gestorben ist, zerriss dieser Vorhang im Tempel von oben nach unten. Und damit ist auch im Grunde nicht nur ein Lebkuchen, sondern Gottes Herz zerrissen. Sein Sohn stirbt, aber mit einem riesigen, gigantischen Ziel. So sehr liebt Gott diese Welt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Alle, die an diesen Jesus glauben, gehen nicht verloren. Sie haben ewiges Leben. Gott hat also das Gebet Jesajas durchaus schon erhört und erfüllt in einem großen Maß. Nun mag man sich aber fragen, wieso ist es dann nicht alles besser geworden seit Weihnachten? Denn wir leben ja immer noch auf einem Planeten voller verrückter Krisen und Probleme. Die Seuchen und die Not sind doch immer noch genauso schlimm. Nun, die Bibel macht uns klar, an Weihnachten und dann auch an Ostern hat Gott eine Basis gelegt. Er hat ein Fundament gegossen, das nicht mehr erschüttert werden kann. Ja? Es kann keiner einen anderen Grund legen als den, der gelegt ist, das ist Jesus Christus. Die vollständige Erneuerung, das vollständige Haus, die vollständige Geschichte Gottes, der angekündigte Friede auf Erden, der steht noch aus. Jesus wird zurückkehren. Final und endgültig wird er kommen und dann wird auch das Leid und die Not beendet sein. Darauf warten wir. Wir erwarten einen Erlöser, der wiederkommt. Und wir sind geneigt, mit Jesaja zu rufen, ey, jetzt zerreiß dich bitte für uns. Reiß alles ab, was dein Kommen noch hindert, ja, und mach doch bitte endlich Schluss mit dem ganzen Elend. Man darf so beten. Die letzten Worte der Bibel legen es einem regelrecht in den Mund. Da heißt es am letzten Punkt, ja, komm bald, Herr Jesus. Ich wünsche dir, dass diese Erwartung in dir nicht erlischt, dass die Tristesse sich nicht bei dir so breit macht, dass du das gar nicht mehr vor Augen hast. Lass sie nicht abbrennen wie eine Adventskerze, die irgendwann nur noch raucht. Lass diese Sehnsucht nach diesem Heilsmoment in dir wieder aufflackern. Liege Gott ein Stück mit dieser Erwartung in den Ohren und lass dir die Hoffnung nicht rauben. Gott wird Wort halten. Er hat das damals getan, ja. Es wurde Weihnachten und er wird das auch wieder tun. Und mit jedem Streichholz, das wir so anreißen, mit jeder Kerze, die jetzt in den nächsten Tagen brennt und entzündet wird, darf diese Zuversicht in uns heller werden. Gott reißt sich für dich auf und er wird sein Versprechen wahr machen. Also die Vorfreude lebt, weil Jesus lebt und weil er kommt. Herr, ich danke dir. Du hast dich zerrissen für diese Welt. Wir träumen immer noch davon, dass damit alles schon perfekt und paletti ist. Noch ist es nicht so weit. Und es übersteigt unsere menschlichen Gedanken, wieso du da noch so viel Zeit dir nimmst, wieso das noch nicht endlich alles final fertig ist. Aber wir werden am Schluss wahrscheinlich alle staunen, dass du damit den genialsten Wurf der Weltgeschichte hingekriegt hast und dass du damit noch ganz, ganz viel erreicht hast, was wir im Moment überhaupt nicht kapieren. Wir sehen nur die Tristesse um uns rum und manchmal überfällt sie uns selbst und wir sind total niedergeschlagen. Und wir brauchen immer wieder Lichtblicke, Hoffnungsschimmer, Kerzen in einer dunklen Zeit. Danke für diese Adventszeit, die uns darauf hinweist. Und so wünschen wir uns mit Jesaja, Herr, dass du den Himmel aufreißt, dass du kommst mit Pauken und Trompeten und im großen Finale. Und das wird gigantisch, darauf kann man sich wohl schon einstellen. Und es wäre schön, wenn dann jeder voller Glauben und Vertrauen hier dabei ist. Vielen Dank, Herr, für diese Hoffnung und diese Erwartung, die du uns eröffnest. Amen.